Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Hallo, guten Tag. Ich bin Steffi Orbach und das sind unsere Themen. Wenn die sächsische Landesvertretung in Berlin zum Empfang lädt und sogar der Ministerpräsident persönlich dabei ist, dann kann man sicher von einer besonderen Ehre sprechen. Und die gab es gestern Abend für den umstrittenen Schriftsteller Uwe Tellkamp, der auch diese Bühne wieder genutzt hat, um einige sehr bedenkliche Äußerungen zu tätigen. Unser Landeskorrespondent war dabei und hat sich geärgert und gewundert. Außerdem, in einem kleinen Dorf in der Uckermark wird morgen ein Gedenkstein aufgestellt, in Erinnerung an einen Mann, der von den Nazis ermordet wurde. Das finden nicht alle gut. Warum, das hören Sie gleich. Und in Hamburg, da versorgen Manager Obdachlose ein Projekt, um die eigene Blase mal zu verlassen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich habe keine Lust, für den Frieden zu frieren. Diesen Satz hat der Schriftsteller Uwe Tellkamp gestern gesagt. Und da merkt man gleich, auf diesen Autor, da trifft der Begriff umstritten sicherlich weiterhin zu. Die sächsische Landesvertretung in Berlin hatte Uwe Tellkamp gestern Abend auf die Bühne geholt, denn er hat ein neues Buch geschrieben. Um das ging es, aber auch um andere Themen. Vielleicht auch, weil ein weiterer Teilnehmer der Veranstaltung, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, zum Buch wohl gar nicht so viel sagen konnte. Ein kontroverser Abend, den unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz verfolgt hat und der mit einer Rechtfertigung begann.
Warum macht ihr das eigentlich, den Uwe Tellkamp hier in Berlin einzuladen? Und ich bin kein Literat, ich stelle einfach mal die Gegenfrage, warum eigentlich nicht?
Nun ja, dafür hätte es viele Gründe gegeben. Dass Uwe Tellkamp erst am Vortag mit Ellen Kositzer aufgetreten ist zum Beispiel, die im Verfassungsschutzbericht auftaucht wegen ihrer Tätigkeit für das Neurechte Institut für Staatspolitik. Die sächsische Staatskanzlei schreckt das offenbar nicht. Der berühmteste lebende sächsische Autor ist Tellkamp, laut dem offiziellen Vertreter von Sachsen in Berlin, Staatssekretär Konrad Clemens. Seine Idee war es, den AfD-nahen Autor gemeinsam mit Ministerpräsident Michael Kretschmer auf eine Bühne zu setzen.
Das Ganze aber trotzdem natürlich immer auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Fast alle Plätze in der sächsischen Landesvertretung sind belegt, rund ein Viertel der anwesenden Journalisten. Die Berliner Medienblase gönnt Tellkamp, wonach der Dresdner Autor scheinbar unentwegt lechzt. Aufmerksamkeit. Eine halbe Stunde liest er aus seinem Roman »Der Schlaf in den Uhren« über die fantastische Hauptstadt Treva, in der eine Merkel-ähnliche Kanzlerin Anne mittels Geheimdienst und Manipulation die öffentliche Meinung steuert.
Außer im Sommerinterview bei Manz und der jährlichen Weihnachtsansprache trat Anne nicht mehr vor Fernsehkameras. Der Tannenbaum des Kanzleramts stellte keine Fragen, die Evelyn diese Fragen nannte.
Die Medien korrupt, der Staat übermächtig und verschworen. In diesem Weltbild faltet Tellkamp Schachtelsätze mit Fremdwortgirlanden. Hübsch und geistreich finden manche, unlesbar meinen die anderen. Um Literatur geht es bei der anschließenden Diskussion aber kaum noch. Zumal Michael Kretschmer das Buch nach allem, was man weiß, gar nicht gelesen hat.
Auf jeden Fall ist es ein sehr anspruchsvolles Werk. Jetzt war das überhaupt nicht die Frage.
Das ist völlig korrekt, das ist aber auch total in Ordnung, Herr Kretschmer.
Statt literarischer geht es Tellkamp um die reale Welt.
Die Demokratie ist eine Gesellschaft, so wie ich sie erlebe, gerade im Spätstadium.
Expertenmeinungen und Medien erscheinen ihm linksgrün gleichgeschaltet. Wie in der Corona-Krise über Ungeimpfte gesprochen worden ist, nennt er totalitär.
Ich hätte ja gern die Demokratie mit ursprünglichen Regulativen wieder. Ich sehe sie nur eben im Verluststatus jetzt. NGOs, die nicht gewählt werden, regieren aber. Klimanarrative regieren und drängen uns. Ich habe keine Lust, von Frieden zu frieren. Und viele Menschen mit mir auch nicht.
Die Klimabewegung werde bevorzugt, die Gefahr von Rechtsterrorismus dagegen überhöht. Auch die Razzia gegen eine mutmaßliche Verschwörung gewaltbereiter Reichsbürger scheint ihm zweifelhaft.
Sie haben eine, soweit ich richtig informiert bin, eine zugelassene Waffe gefunden bei den Reichsbürgern. Was wollen die uns hier für einen Bären aufbinden? Glauben Sie das?
Von Kretschmer bei all dem kaum Widerspruch. Stattdessen sucht er nach Gemeinsamkeiten. Er sei immer schon gegen den Atomausstieg gewesen. Unter Klimaprotestlern gäbe es Extremisten. Dass Medien gezielt gesteuert würden, wie in der DDR, dem widerspricht er dann doch.
Nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also wir leben in einem Rechtsstaat, in einer Demokratie.
Die sei nicht perfekt, biete aber die Chance, sie zu verändern.
Dass man auf Minderheiten achten muss, aber dass Minderheiten auch nicht Mehrheiten dominieren dürfen. Also diese ganzen Dinge, die sind nie statisch, die muss man miteinander weiterentwickeln, ne? Und da braucht es Leute, die sich auch einbringen. Und ich finde, kann ja auch mal hart sein.
Mit allen sprechen, seit jeher das Credo des sächsischen Ministerpräsidenten. Anders sieht es der SPD-Landtagsabgeordnete Frank Richter im Publikum.
Die Anschlussfähigkeit des Denkens, das wir von Herrn Tellkamp heute gehört haben, in den ganz rechten Bereich des politischen Spektrums macht mir große Sorge.
Fußnote: Beim anschließenden Empfang mit sächsischem Wein und Pilzsuppe beschimpft Tellkamps Vater Frank Richter als Wendehals.
Hier ist was los, ey, oder? Hätte ich das alles gewusst.
Man sollte meinen, Kretschmer hätte es wissen können. Dann aber wäre der Auftritt des stellvertretenden Vorsitzenden der Bundes-CDU vor allem eines: Anbiederung an ganz rechts außen. Diesen Abend hätte man sich schenken können, meint auch der Händler am Büchertisch. Von Tellkamps Roman hat er kaum ein Exemplar verkauft.
Uwe Tellkamp hat in der sächsischen Landesvertretung in Berlin sein neues Buch und seine Meinung vorstellen dürfen, unter anderem zur Razzia gegen die sogenannten Reichsbürger diese Woche. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz war dabei und nicht besonders zufrieden mit seinem Donnerstagabend. In dem kleinen Dorf Hohengüstow in der Uckermark ist vor 80 Jahren ein schreckliches Verbrechen geschehen. Ein polnischer Zwangsarbeiter wurde ermordet, hingerichtet von den Nazis. Der Mann hatte eine intime Beziehung mit einem deutschen Mädchen aus dem Dorf. Rassenschande in den Augen der Nazis und für sie ein Verbrechen. Morgen Mittag wird für diesen polnischen Arbeiter ein Gedenkstein aufgestellt. Eine Initiative von jungen Menschen aus Hohengüstow.
Also wir setzen uns dafür ein, dass diese Geschichte verbreitet wird, dass was da passiert ist, dass dort ein Gedenkstein gesetzt wird und halt diese Geschichte nicht vergessen wird.
Die 14-jährige Schülerin Johanna Helwig ist eine von etwa 2 Dutzend Jugendlichen der jungen Gemeinde in Angermünde, die an das Schicksal des getöteten polnischen Zwangsarbeiter erinnern. Er wurde in Hohengüstow unter den Augen von Anwohnern und von den Nazis zusammengetriebenen Zwangsarbeitern martialisch getötet. Und für ihn wird jetzt ein Gedenkstein aufgestellt, auf den Tag genau 80 Jahre nach dem Verbrechen.
Genau, also er wurde öffentlich erhängt,
erzählt Sarah Grantke, Osteuropa-Historikerin, Mitarbeiterin der KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Eine der Verantwortlichen des Erinnerungsprojekts der Jugendlichen aus dem uckermärkischen Angermünde und Umgebung.
Nach dem, was wir wissen, in der Dorfchronik steht geschrieben, ihm ist ein Verhältnis zu einem Dorfmädchen vorgeworfen worden. Gerade polnischen Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen stand eben die öffentliche Hinrichtung bevor, wenn sie überführt wurden oder ihnen vorgeworfen wurde erstmal, dass sie ein Verhältnis mit einer Deutschen hatten.
Das Mädchen wurde anschließend ins KZ Ravensbrück verschleppt, hat überlebt, kam nach dem Krieg für kurze Zeit nach Hohengüstow zurück. Heute ein 300-Seelendorf. Es liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und dem polnischen Szczecin, dem früheren Stettin. Im öffentlichen Gedächtnis des Dorfes Hohengüstow ist das Verbrechen so gut wie getilgt. Es wurde bis heute, auch in der DDR-Zeit, verschwiegen, verdrängt, vergessen. Bis heute kennt man nicht den Namen des Getöteten.
Wir haben den Namen dieses Ermordeten nicht finden können. Das heißt, es ist super schwierig herauszufinden, wer war dieser Mann, wo kam er her. Und dementsprechend ist es einfach sehr, sehr schwierig, den Fall zu 100%, sage ich jetzt mal, aufzuklären.
Verraten wurde das Paar, erläutert Sarah Grantke, wohl durch stramme Nazis im Ort, wie etwa den NS-Ortsbauernführer. Sie wolle zeigen, meint die Historikerin noch, dass NS-Verbrechen nicht in der Ferne und irgendwo, sondern in direkter Nähe und vor der Haustür passiert sind.
Es war kein Geheimnis. Es fand vor aller Augen statt, in aller Öffentlichkeit. Ich weiß zum Beispiel aus Gesprächen mit alten Hohengüstowerinnen, die auch darüber berichtet haben, dass sie hier über die Felder zu dem Zeitpunkt unterwegs gewesen seien und gesehen hätten, dass hier eine große Menschenmasse war, dass sie genau wussten, was hier passiert ist. Das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer, wenn man so will. Das ist ein Dorf, sowas kann nicht geheim bleiben.
Historikerin Sarah Grantke kommt selbst auch aus Hohengüstow. Ihr liege am Herzen, sagt sie, das brutale Verbrechen vor Ort öffentlich zu machen. Doch das sehen im Dorf nicht alle so. Nicht jeder ist von der Idee überzeugt, einen Gedenkstein aufzustellen, betont Peter Kollert, der Ortsvorsteher.
Ja, die Leute, die sagen zu dir, habt ihr nicht andere Sorgen. Man sollte das nicht vergessen, was mal vor 80 Jahren passiert ist. Aber es sind doch Leute bei, die jetzt sagen, naja, muss das noch sein.
Die Dorfgemeinschaft wolle später die Pflege des Gedenksteins aber übernehmen. Aber dennoch, die Skepsis überwiege eben doch, sagt der frühere Landmaschinenschlosser noch. Ihm gegenüber sitzt der parteilose Peter Gerhardt und nickt. Er ist der Bürgermeister der Gemeinde Uckerfelde, zu der Hohengüstow gehört.
Viele interessiert das halt nicht mehr. Das ist der Punkt. Die haben sich einen Wohnort gesucht, wo sie ordentlich wohnen wollen. Es interessiert viele nicht.
In direkter Nachbarschaft des Gedenksteins, nur etwa 30 Meter entfernt, wohnt der Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete und Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, Hannes Gnauk. Den Ex-Soldaten hat der MAD, der militärische Abschirmdienst, als Extremist eingestuft. Die Stimmung im Dorf sei angespannt, schiebt Bürgermeister Peter Gerhardt noch hinterher. Und man habe wegen des Gedenksteins viel Gegenwind bekommen.
Von vielen, die hier nicht mal Einwohner sind, die auch im Umland wohnen, aber auch von Einwohnern, die vielleicht unmittelbar daneben irgendwo wohnen und sagen, wir haben hier uns ein Wohnhaus gebaut, wir möchten hier auch hier unsere gewisse Ruhe haben. Mehr sagt dazu aber auch nicht jetzt.
Für Historikerin Sarah Grantke, die Situation vor Ort bestens kennt, ist die Stimmungslage nicht verwunderlich. Denn die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit könne unangenehm, mitunter nicht schön sein und tue zuweilen auch weh. Sie fordert von den Menschen in ihrem Heimatdorf mehr kritisches Geschichtsbewusstsein, wie sie sagt.
Okay, vielleicht schaue ich mal, das ist relativ einfach, war vielleicht jemand NSDAP-Mitglied oder SS-Mitglied oder war jemand Wehrmachtsmitglied, was hat denn der da eigentlich gemacht? Das ist aber natürlich auch anstrengend und viele Leute scheuen diese Anstrengung.
Für die 14-jährige Angermünder Schülerin Johanna Hellwig ist es eine Selbstverständlichkeit, an das NS-Verbrechen zu erinnern. An einen jungen Mann, der sterben musste, nur weil er ein Mädchen aus dem Dorf geliebt hatte. Und sie kann es nicht verstehen, sagt Johanna Hellwig noch, dass es 80 Jahre gedauert hat, ehe in Hohengüstow daran überhaupt erinnert wird.
Finde ich eigentlich voll doof, dass sie nicht schon früher sich dafür eingesetzt haben, dass darüber gesprochen wird, dass Menschen das erfahren, dass zum Beispiel in ihrer Nähe sowas Schreckliches passiert ist. Also das finde ich natürlich sehr traurig.
Über den schwierigen Umgang mit Geschichte in Hohengüstow in der Uckermark war das unser Landeskorrespondent in Brandenburg, Christoph Richter, der übrigens auch versucht hat, mit Menschen zu sprechen, die gegen diesen Gedenkstein sind. Das hat aber leider nicht geklappt. Wer Managerin oder Manager ist in Deutschland, hat in aller Regel Haus oder Wohnung, einen Schrank voll mit schöner Kleidung und einen Kühlschrank voll mit gutem Essen. Und wenn nicht, eine Reservierung für ein gutes Restaurant. Wer obdachlos ist in Deutschland, der hat das alles nicht. Und diese beiden Gruppen von Menschen haben im Alltag auch selten Berührungspunkte. Um gegenzusteuern, gibt es ein Projekt in Hamburg. Es heißt Seitenwechsel und unser Landeskorrespondent Axel Schröder, der hat sich das mal angesehen.
Rund um die Mittagszeit sind die Tische im Café Augenblicke fast voll besetzt. Es gibt Reis und Gemüse mit oder ohne geschmorte Hähnchenbrust. Das Café Augenblicke ist Teil des Jesus-Centers, eine Anlaufstelle für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, die sich freuen über eine warme Mahlzeit für maximal 1,50 Euro und eine Tasse Kaffee. Eine Woche lang hat hier der Manager Marco Annen im Projekt Seitenwechsel mit angepackt.
Das war von Kartoffelschälen bis einfach Bedienbestellungen aufnehmen, den Raum wieder herrichten. Und da habe ich mich auch schön gebraucht gefühlt.
Marco Annen, rote Daunenjacke, Brille und Vollbart, dunkle, gescheitelte Haare, grüßt rüber zu einem der Gäste. Viele von ihnen hat er kennengelernt in der Woche, in der er hier hinterm Küchentresen stand, in der er Businessanzug und Laptop gegen Küchenschürze und Spüllappen getauscht hat. Draußen im kleinen, ruhigen Innenhof hinterm Jesus Center erklärt er, was normalerweise sein Job ist.
Ja, das nennt sich Head of Credit and Payment bei Bonprix. Das heißt, ich verantworte alles rund ums Geld. Ne? Also Forderungsmanagement, Payment, Betrugsprävention, die ganzen Prozesse für die Bonprix-Gruppe. Ja, ein Unternehmen von Otto mit 2 Milliarden Euro Umsatz.
Es ist eins von vielen Unternehmen, die beim Projektseitenwechsel mitmachen. Und auch das Jesus-Center ist nur eine soziale Einrichtung unter vielen, die sehr gut verdienenden Führungskräften einen Einblick in andere Lebenswelten ermöglichen. Der erste Schritt rein ins Café Augenblicke war gar nicht so einfach, erzählt Marco Annen.
Ich bin mit gewissen Vorurteilen auch reingekommen. Das war auch ein Grund, warum ich mich genau hier für diese Einrichtung entschieden habe, wie ich auf Obdachlose beispielsweise reagiere. Und da habe ich eigentlich schon nach dem ersten Tag gemerkt, dass eine ganz andere Offenheit da bei mir dann auf einmal vorhanden ist, den Menschen gegenüber da auch hinzugucken, nicht wegzugucken, was ich vorher gerne gemacht habe.
Die Idee zum Seitenwechselprogramm stammt aus der Schweiz. Übernommen hat es vor über 20 Jahren die Patriotische Gesellschaft, eine Hamburger Institution, gegründet 1765, die sich die Stärkung von zivilgesellschaftlichem Engagement auf die Fahnen geschrieben hat. Durch die Terrassentür winkt Anke Rathjen dem Manager zu. Anke Rathjen managt das Café Augenblicke. Sie hat auch Marco Annen eingearbeitet. Damit ich auch mit ihr kurz sprechen kann, springt Marco Annen spontan ein. Wir gehen rein, Annen zieht die Daunenjacke aus und stellt sich hinter den Tresen, organisiert den Kaffeeausschank und die Essensausgabe. Auch wenn es zusätzliche Arbeit für das Team im Café Augenblicke bedeutet, Anke Rathjen ist begeistert vom Projektseitenwechsel.
Man sieht das ja jetzt am Marco an, der ist eingearbeitet, den kann man jetzt direkt wieder hinstellen. Und die haben in der Regel so gute Erinnerungen, so intensive Erinnerungen, die kann man direkt wieder einsetzen. Es funktioniert meistens gut und es ist immer eine sehr intensive Woche. Also es ist schon eine Beschäftigung und ein bewusster Zeitfaktor, den man da einbringt für so jemanden. Aber das ist alles andere als ein Klotz am Bein, das ist eine Bereicherung.
Allerdings gibt es auch Seitenwechslerinnen und Wechsler, bei denen nicht sofort klar ist, ob sie von der Teilnahme am Projekt wirklich überzeugt sind.
Es gab schon Menschen, wo ich mich hinterher gefragt habe, was die Woche wohl so gebracht hat. Aber ich durfte auch schon erleben, vor noch gar nicht so langer Zeit, dass ich genau eine solche Person wieder getroffen habe und dann mit Verspätung doch noch erfahren habe, wie viel da passiert ist. Das war total toll. Also das war wirklich so, wirklich eine Person, wo ich dachte, Und gerade da hat das eine ganz tolle Nachwirkung gehabt.
Auch bei Marco Annen hat die Arbeit im Café Augenblicke einen bleibenden Eindruck hinterlassen und ihm einen neuen Blick auf sein privates und berufliches Leben eröffnet.
Wenn ich auch gucke, ne, wie wichtig ist das eigentlich, was man macht und auch wie steigert man sich da rein. Ja, und sich klarzumachen, dass es Menschen gibt, die in anderen Lebenssituationen sind und die mit ganz anderen Themen und Problemen zu tun haben und mich da dann auch zurückzunehmen im beruflichen Kontext oder auch im familiären Kontext zu sagen, hey, so schlimm ist das hier eigentlich gerade gar nicht.
Und das kann sich doch auch mal ganz schön anfühlen. Axel Schröder war das über das Projekt Seitenwechsel in Hamburg. Mehr zu diesem Thema können Sie hören im Wochenendjournal. Die Schere geht auseinander, Suche nach Gerechtigkeit. Morgen ab 9.10 Uhr hier im Deutschlandfunk und ab heute Abend schon in der DLF-Audiothek. Das war Deutschland heute. Schön, dass Sie dabei waren. Ich bin Steffi Orbach und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.